Zwei Standbeine parallel zu haben, fühlt sich für viele Kreative nach einem inneren Spagat an. Für meine heutige Gästin ist es genau das Gegenteil, eine Quelle von Klarheit. Allerdings hat das auch so ein bisschen Zeit und einen Positionierungsprozess gebraucht. Im heutigen Interview spreche ich mit der Illustratorin Elke Hanisch und Elke hat sich zwei sehr unterschiedliche Standbeine aufgebaut. Einmal bietet Elke Workshops für botanische Zeichnungen an, aber sie erstellt eben auch parallel Illustrationen für den Bildungsbereich für ihre Kundinnen. Und genau durch diese Zweigleisigkeit hat Elke einen klaren Fokus in ihrem Berufsalltag gefunden. Elke und ich sprechen darüber, wie Fokus auch mit Vielfalt funktionieren kann, warum klare Trennung oft mehr Ruhe bringt als Reduktion bzw. Verzicht und welche Entscheidungen Elke geholfen haben, beide Standbeine langfristig auch tragen zu können. Diese Episode ist eine Einladung an dich, über deine eigene kreative Arbeit nachzudenken, und zwar ohne Druck und mit viel Neugierde und viel Wohlwollen. Und das bedeutet, wenn du jetzt zwischen den Jahren auch Lust hast, dich von neuen Perspektiven und vielleicht auch von Elkes Herzblut für botanische Zeichnungen inspirieren zu lassen, dann ist diese Folge für dich. Und damit geht's auch schon los mit dieser Folge aus dem Archiv. Let's go! Herzlich willkommen im Portfolio Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deiner kreativen Arbeit gut zu dir passende Aufträge akquirierst und wie du gleichzeitig dafür sorgst, dass dein Herz weiterhin für deine kreative Arbeit brennt. Auch mit dem ganzen Brimborium, den der Berufsalltag einer kreativen Selbstständigkeit so mit sich bringt. Ich bin Franziska Walter und jetzt geht's los. Elke, wenn ich an florale Buntstiftzeichnungen denke, dann bist du die allererste Person, die mir dazu einfällt. Wie kam es denn dazu, dass du dieses Thema für dich gefunden hast, botanische Zeichnungen von Pflanzen, von Blumen, von Gemüse? Wie ist das dein Thema geworden?
Ja, ich finde es interessant, dass ich dir da als Erste einfalle. Für mich ist das nur ein Teil von meiner Arbeit und ich nehme das gar nicht so wahr, dass das so präsent ist. Es ist entstanden durch ein Nebenprojekt, was ich vor ungefähr 8 Jahren begonnen habe. Ich habe gemerkt, dass nur dieses digitale Zeichnen oder nur am Schreibtisch sitzen, kaum noch per Hand zeichnen, dass mich das total genervt hat. Und ich so gemerkt habe, dass ich mein Zeichnen oder das Gefühl fürs Zeichnen einfach verloren habe. Zeichnen war für mich immer total wichtig. Das ist so mit das Wichtigste, weshalb ich auch Animation studiert habe. Das war so die Grundlage oder Voraussetzung. Und ich habe mir dann selber ein Projekt gestellt, um wieder ins Zeichnen reinzukommen, um das einfach wieder zu üben und wieder lockerer zu werden. Also ich habe ein Thema oder Motive gesucht, die ich schnell zeichnen konnte zwischen meinen Aufträgen und die ich auch am Schreibtisch zeichnen konnte. Also da kamen mehrere Sachen zusammen. Ich habe dann ein altes Herbarium gefunden, so im Nachlass meiner Mutter. Also ein wunderschönes, total vergilbtes altes Buch mit ganz vielen leeren Seiten. Und dann habe ich einfach Pflanzen von meinem Balkon genommen oder Pflanzen oder Gemüse oder Blumen, die mir aufgefallen sind, die ich spontan toll fand. Und die habe ich einfach skizziert. Und da kamen dann die Buntstifte noch dazu. Also wir lernen ja mit Bleistift zeichnen und das habe ich ganz lange auch gemacht und es ist toll. Aber was mir mehr und mehr gefehlt hat, ist die Farbe dabei. Also mit Farbe zeichnen und da kommen halt Buntstifte ins Spiel. Ich habe das im Studium schon gemacht, also Gouache-Zeichnungen kolorieren oder Filzstift-Zeichnungen kolorieren für Skizzen oder Storyboards, um noch ein bisschen Farbe reinzukriegen oder Details. Aber nur mit Buntstift zeichnen, das kannte ich so nicht und ich wollte das einfach ausprobieren. Ich habe dann angefangen, das auf Instagram zu posten, diese Zeichnungen, ohne mir was dabei zu denken. Und habe dann gemerkt, dass das ja bei meinen Followerinnen gut ankommt und irgendwie Reaktionen hervorruft. Und das habe ich dann regelmäßig gepostet und dadurch hat sich das einfach weiterentwickelt.
Ja, so bin ich da auch drauf aufmerksam geworden, über deine Instagram-Posts. Und ich stehe ja total auf Farbe. Farbe ist für mich halt auch total wichtig. Und die sind einfach so schön farbig. Es ist einfach volles Farbgewitter und großartig. Und die haben aber auch so eine große Klarheit. Das mag ich an deinen Zeichnungen auch total gern.
Ja, vielen Dank. Ja, dass du das mit der Farbe ansprichst. Das ist ein interessantes Thema, weil ich weiß, dass diese Farbigkeit nicht unbedingt immer gut ankommt. Also gerade in Deutschland ist das irgendwie Farbigkeit in Zeichnung, hat ein bisschen den Ruf, gefällig zu sein. Kinderbücher ist nochmal eine andere Sache, aber nur Buntstifte zu verwenden für Zeichnungen, das ist immer so ein bisschen dubios. Ich habe auch schon oft die Rückmeldung gehabt, also bei Aufträgen, dass ich meine Farbigkeit reduzieren soll. So, also das Farbe ist immer so eine ganz spezielle Sache.
Das ist spannend. Das hat doch bestimmt was damit zu tun, wie Illustration noch wahrgenommen wird. Das schwappt doch bestimmt was aus dem Kinderbuch rüber. Weil für mich klingt das wie so eine sehr akademische Sicht aufs Zeichnen. Das darf halt nur mit Bleistift sein. Und wenn dann halt Buntstift reinkommt, dann wird es auf einmal so angewandt. Also ist es ja gar nicht. Aber ich glaube, dass dann so seltsame Stereotype oder so Vorurteile auch rüberschwappen. Also das, was ich halt ganz oft wahrnehme, ist, dass Illustration ja nicht so wirklich ernst genommen wird, weil einige Menschen so denken, es ist halt für Kinder.
Genau das, was du sagst, empfinde ich, oder diese Reaktion kriege ich auch manchmal. Buntstifte wird gleich mit Kinderzeichnung in Verbindung gebracht. Noch. Ja. Buntstifte, mit denen kann man manchmal auch nicht so fein zeichnen. Die sind manchmal ein bisschen leuchtender, ein bisschen gröber. Und vor allen Dingen, es hat es, glaube ich, auch damit zu tun, dass es wenige Beispiele im Kunstbereich gibt, also von Künstlerinnen und Künstlern, die Buntstifte richtig als Zeichenmittel verwenden. Für meine Workshops habe ich ganz lange nach Beispielen gesucht, um mal zu zeigen, wie unterschiedlich Künstlerinnen und Künstler damit umgehen können und wie toll auch die Ergebnisse sein können. Ja. Und das Medium ist ja auch noch nicht so alt. Also es wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt und ja, wurde noch nicht so viel ausprobiert. Aber mit der Farbe ist auch noch eine andere Geschichte. Also ich finde, dass diese botanischen Zeichnungen, also für mich selber, bekommen die durch die Farbe noch so eine zusätzliche emotionale Dimension. Weil ich sehr, sehr stark auf Farbe reagiere, ist das für mich extrem wichtig. Ich habe aber so mit Gesprächen mit ganz vielen anderen Illustratorinnen oder auch anderen Leuten festgestellt, dass nicht alle so auf Farbe reagieren. Ja, deshalb fand ich es jetzt interessant, dass du selber gesagt hast, dass für dich Farbe wichtig ist und du Farbe schön findest. Genau, das wollte ich dich nämlich auch fragen, wie das bei dir ist. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich bestimmte Farbkombinationen sehe, machen die mir gute Laune oder schlechte Laune? Und ich weiß, ich habe mit Kolleginnen gesprochen, die sagen, nein, das ist bei denen nicht so. Sie reagieren da gar nicht so drauf.
Wirklich? Solche Menschen gibt's? Mhm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei mir ist es auch so, Farbe ist für mich so wichtig. Farbe macht mich total froh. Es gibt so ein paar Farben, da kriege ich ganz schlechte Laune, weil die mag ich überhaupt nicht. Und ja, also so banale Sachen wie, ich ziehe so einen royalblauen Pulli an, das macht mich total froh. Mhm. Oder wenn meine Webseite rosa ist, dann finde ich das total toll. Und wenn ich rausgehe und da so ein Blumenmeer in verschiedenen Farben sich so erstreckt, macht mich das halt auch total froh. Oder halt so ein blauer Himmel. Aber ja, Menschen sind da sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, man kann daraus Rückschlüsse über die eigene Arbeit ziehen. Weil zum Beispiel sogar meine Skizzen, also ich fange auch sofort an, in meinen Skizzen mit Farbe zu arbeiten, weil ich das gar nicht anders kann. Also ich zeichne nicht schwarz-weiß vor und koloriere das dann irgendwann, sondern es ist immer sofort alles bunt. Und ich brauche das auch. Also ich brauche dieses Herantasten über die Fläche und über die Farbe, damit das dann am Ende irgendwie rund wird. Wie machst du das denn? Wie skizzierst du denn?
Also es kommt drauf an, natürlich. Meinst du meine botanischen Sachen oder meinst du meine anderen Skizzen? Also die für Auftragsarbeiten?
Ist das unterschiedlich?
Das ist total eine unterschiedliche Herangehensweise. Also wenn ich Characters zeichne oder Settings zeichne oder Konzeptskizzen, dann gehe ich den klassischen Weg einfach mit Bleistift. Ja, beziehungsweise, was aus meinem Animationsstudium übrig geblieben ist, sind diese blauen Stifte, diese Colorace-Stifte, mit denen wir damals ganz klassisch Vorzeichnungen gemacht haben. Die kaufe ich auch immer noch. Und das sind blaue Stifte, auf die man gut nochmal ein zweites Layer drüber zeichnen kann. Und die man sehr schön radieren kann. Und das habe ich mir damals so angewöhnt und das mache ich jetzt immer noch. Also damit vorzeichnen oder mit Bleistift. Diese blauen Stifte verwende ich auch für meine botanischen Illustrationen. Ganz oft als Vorzeichnung oder Grundlage. Aber gleichzeitig gehe ich dann nach ein bisschen Vorzeichnung, da ist die Zeichnung noch nicht fertig, dann gehe ich schon mit einer zweiten Farbe rein. Mhm. Oder ich nehme dunkleres Blau oder so. Und in letzter Zeit habe ich noch mal ein bisschen experimentiert, weil es kommt immer darauf an, welchen Ausdruck ich vermitteln möchte. Das heißt, wenn eine blaue Vorzeichnung ist, dann gibt das dem Ganzen ein bisschen melancholischeren Untergrund oder so Ton. ein bisschen Ausdruck. Und wenn ich eine Blume möglichst strahlend, farbig wiedergeben möchte, dann würde ich mit einem rötlichen, gelblichen Ton anfangen. Also das ist dann von Fall zu Fall auch unterschiedlich.
Spannend.
Aber da kommt wirklich sofort Farbe rein, ja. Und dass ich bei den botanischen Zeichnungen keinen Bleistift verwende, das habe ich mir irgendwann als Aufgabe gestellt. Also als ich mit diesen Übungen anfing, wollte ich einfach sehen, was können Buntstifte leisten. Und ich weiß, dass die richtigen botanischen Illustratorinnen, die so im angloamerikanischen Bereich, also dort ist das ja sehr populär, botanische Illustrationen zu machen. Und diese Illustratorinnen, die zeichnen mit Bleistift ganz zart vor und gehen dann Schritt für Schritt, legen dann Farblayer darüber, meistens mit Aquarell, aber manchmal auch mit Buntstift. Und da geht es aber eher um die richtige naturalistische, botanisch exakte Darstellung. Und das mache ich ja gar nicht. Ich interpretiere eher.
Ja, ich glaube, man kann das schon hören. Du hast dich da in den letzten Jahren echt zu so einer Expertin für das Zeichnen mit Buntstiften, mit Farbe und für Komposition und allem, was dazugehört. Also die gesamte Werkzeugkiste für das Zeichnen mit Buntstiften positioniert und bist das geworden, Expertin. Und du gibst ja dein Wissen auch in Workshops weiter. Wie hast du denn angefangen, Workshops zu geben?
Ja, das hat sich eigentlich auch ganz per Zufall ergeben. Es ist ganz organisch entstanden. Ich hatte eigentlich nie vor, zu unterrichten oder Lehrerin zu sein. Aber als ich diese botanischen Zeichnungen gepostet habe, bekam ich da viele Reaktionen darauf. Und es kamen ab und zu Anfragen, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie ich das denn überhaupt mache. Das war mir auch nicht so bewusst, dass das nicht normal ist, so mit diesen Buntstiften so zu zeichnen. Und das, ja, dass ich da vielleicht noch was vermitteln kann. Und dann habe ich im Freundeskreis und im familiären Kreis Probe-Workshops gegeben, habe mir ein paar Übungen überlegt, wie kann ich das irgendwie gut vermitteln. Ja, und so hat sich das dann alles weiterentwickelt. Ich gebe im Prinzip immer noch denselben Workshop. Hat sich natürlich ein bisschen erweitert. Ich gebe jetzt auch 2-Tages-Workshops und mit verschiedenen Schwerpunkten, je nachdem, wie meine Kursteilnehmerinnen sind, also wie viel Erfahrung die im Zeichnen haben. Ob das Illustratorinnen sind, Grafikerinnen, die schon viel Erfahrung haben oder Zeichenanfängerinnen.
Ich finde es einfach sehr schön, wenn sich so Angebote auch so organisch entwickeln. So, dich findet ein Thema und es gibt Nachfragen, Menschen interessieren sich dafür, ist ja immer ein total gutes Zeichen. So, also ich glaube, es ist wichtig, das wahrzunehmen und anzuerkennen, dass da gerade Potenzial auch für ein Angebot da ist. Voll schön. Welche Herausforderungen hast du denn da so? Also, was war einfach und was war schwer beim Workshops als Angebot aufbauen und etablieren?
Also, was mir total Spaß gemacht hat, ist und was eigentlich das Einfachste war, war das Konzept zu erstellen. Also mit Übungen zu überlegen und den ganzen Aufbau und das Timing zu gucken, wie lange braucht man für jede Übung, mache ich überhaupt Übungen, was für Material biete ich an, wie gestalte ich das Ambiente, also das geht schnell, das macht auch total Spaß. Was schwierig ist, ist die Teilnehmerin zu finden und anzusprechen und dazu zu bekommen, sich verbindlich anzumelden. So, also weil diese Workshops, die klingen natürlich toll und viele wollen das auch machen, aber dann, wenn es dann darum geht, wirklich zu diesem bestimmten Termin, also es geht um Präsenzworkshops, dann zu dem Termin da zu sein, dann gibt es einfach eine starke Fluktuation. Also dann können viele doch nicht, dann ist was dazwischen gekommen, dann ist der Preis zu hoch oder es ist zu weit weg. Das sind alles Gründe, die ich total verstehen kann. Aber man kann nicht unbedingt damit rechnen, dass Workshops stattfinden. Also sie finden manchmal statt, manchmal finden sie nicht statt. Also ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich das gut beeinflussen kann. So, das ist schwierig. Mhm. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, Workshops selber zu organisieren. Das habe ich am Anfang gemacht. Und das mache ich auch sehr gerne, weil ich dann ziemlich viel kontrollieren kann. Also ich kann den sehr schönen Raum aussuchen. Das Ambiente ist mir sehr wichtig. So Volkshochschulambiente finde ich ganz schrecklich. Ich kann gucken, ob es Catering gibt. Ich weiß, wo ich das ganze Pflanzenmaterial herbekomme und so weiter. Aber dann muss ich halt alles selber organisieren. So erstmal auch ohne Unterstützung. Und dann gibt's die, also von anderen organisierte Workshops, was ich jetzt auch viel anbiete. Da wird mir die Arbeit abgenommen, die ganze Zahlungsabwicklung zu machen. Das ist total super. Und auch die Miete der Räumlichkeiten. Das ist auch total super. Aber dafür bleibt natürlich nicht so viel bei mir vom Honorar übrig dann. Genau. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
Ja, denke mir immer so, wenn ich die Fotos von dir auf Instagram sehe, von deinem letzten Workshop, es ist einfach so klar, was für eine Ästhetin du bist und wie viel Liebe du da auch in die Details steckst. Allein diese Fotos zu sehen, denke ich mir, voll schön.
Ja, vielen Dank. Ja, ich finde, ich glaube, die Teilnehmerinnen wollen ja auch ein schönes Erlebnis haben.
Ja,
also es geht nicht nur, also klar, es geht ums Zeichnen lernen. Aber ich fühle mich wohler in einem schönen Ambiente. Ja, und es lockert einfach auf und es bringt bessere Ergebnisse einfach in einer schöneren Umgebung, glaube ich.
Ja, und ich glaube halt, für alle kreativen Menschen, die sich überlegen, dass sie Workshops machen wollen, in welcher Form auch immer, ist es, glaube ich, einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass es da nicht um das Wissen geht, was da vermittelt wird, sondern um die Erfahrung. So, das ist das, warum Menschen diesen Workshop machen, um ein schönes Erlebnis zu haben und eine schöne Erinnerung für sich zu kreieren und dann bestenfalls auch noch was zu lernen. Aber ich glaube, die Erfahrung ist der eigentliche Kern des Ganzen. Du hast ja gerade gesagt, dass du jetzt auch der Partnerschaft oder Kooperation eingehst, um die Zahlungsabwicklung nicht zu machen und sich nicht um die logistischen Sachen kümmern zu müssen, also die großen logistischen Sachen wie Raummiete. Was sind denn da so übliche Konditionen, falls das jemand interessiert das und das auch gerne machen würde? Wie viel sozusagen bleibt da bei dir übrig prozentual?
Es kommt immer drauf an. Ja, es kommt drauf an, wie weit entfernt die Location ist, wie weit ich selber fahren muss, ob ich mit der Bahn fahre, ob ich mit dem Auto fahre. Bei mir ist das so, dass es ist gestaffelt nach Teilnehmerinnenzahl. Das finde ich relativ fair. Das heißt, je mehr Teilnehmerinnen ich im Kurs habe, desto höher ist mein Honorar. Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe das noch nicht so ausgerechnet. Also es ist noch so, dass es für mich letztendlich sich mit meinen Workshops noch nicht ganz rentiert.
Mhm.
Ja, ich müsste mehr Workshops geben. Und ich müsste viel, viel mehr Werbung dafür machen. Also das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Es ist ganz, ganz wichtig, sehr, sehr viel Werbung zu machen für die Workshops. Das mache ich noch nicht, wie es idealerweise sein sollte, weil ich natürlich noch mein anderes Standbein habe, meine anderen Auftragsarbeiten. Das heißt, da muss ich mich ein bisschen aufteilen.
Ja, das, was du sagst, ist so wahr. Ich glaube, das können wir hier auf ein ganz großes Post-it schreiben und bei jeder kreativen Person an den Kühlschrank kleben. Ein tolles Produkt, egal ob es ein Workshop ist oder ein tolles Buch oder irgendwas anderes Tolles. Ohne Werbung verkauft sich das halt nicht. So, es braucht halt einfach viel Marketing, damit sich Dinge verkaufen.
Ja, leider. Ja, es ist schon sehr aufwendig. Ja, ich kenne ein paar Kollegen, die nur Workshops geben und die konzentrieren sich total darauf, das einfach zu promoten, was dann auch super funktioniert. Aber auch da ist halt auch immer nicht sicher, sind die Workshops voll oder nicht.
Mhm.
Genau. Also es ist, ich finde, das ist ein bisschen schwieriges Geschäft.
Wenn du jetzt so für die HörerInnen deine Einschätzung geben würdest, wie wirtschaftlich interessant sind Workshops für Kreative als Standbein? Was für ein Potenzial steckt da so drin?
Ja, schwierige Fragen von dir, Franziska. Also, was ich so mitbekomme, gibt es einen Unterschied zwischen Präsenzworkshops und Online-Workshops. Online-Workshops können, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Präsenzworkshops, da ist immer ein Risiko dabei, dass deine Kurse nicht voll sind, also dass das keine Garantie ist. Und du musst halt relativ hohe Preise nehmen, um deine ganzen Kosten irgendwie reinzubekommen und deine Aufwände. Und es muss irgendwas sein, was total attraktiv ist zurzeit. Also zum Beispiel, wenn ich Urban Sketching Kurse anbieten würde, würde ich, glaube ich, mehr Teilnehmerinnen bekommen in meine Kurse. Ich habe aber wirklich so ein Nischenprodukt, was total super ist, eine Nische bedienen zu können. Aber es interessiert noch nicht so viele. Das sind ganz spezielle Leute, die dann in meine Kurse kommen. Ach so, und du hattest ja gefragt, wie relevant könnte das sein? Also muss man sich ein bisschen überlegen. Ich würde wahrscheinlich eher empfehlen, mich noch nicht hundertprozentig drauf zu fokussieren oder zu gucken, was man auch online gleichzeitig anbieten kann.
Ja.
Also könnte interessant sein, auch zukünftig übrigens, also im Rahmen von KI, in dem Zusammenhang, richtig persönliche Unterstützung zu geben. Was ich auch merke, was am meisten gefragt ist, also was sehr gut ankommt, persönliches, individuelles Feedback zu geben.
Ja, das ist das, was wir, glaube ich, alle brauchen und wünschen, echter menschlicher Austausch, Aufmerksamkeit und Feedback. Feedback ist halt auch einfach so wertvoll.
Mhm.
Ja, und du hast halt vollkommen recht. Es ist einfach mit Kosten verbunden, wenn man wirklich vor Ort Dinge anbietet. Und online fallen einfach sehr, sehr viele dieser Kosten weg. Und allein das macht es lukrativer. Und auch, es ist halt für die Teilnehmenden ganz oft einfach leichter zu kommen, weil man eben nicht verreisen muss. Aber ich glaube auch, dass, was du gesagt hast, ich glaube auch, dass Workshops und diese Events einfach in Zukunft mehr Relevanz bekommen werden, so im Kontext von KI. Ich glaube, dass es schon auch ein sehr interessanter Markt ist für kreative Menschen, da mal so die Fühler auszustrecken und zu gucken, was kann ich da tun. Ja, du hast ja gesagt, Marketing ist total wichtig und du hast ja auf Instagram über 4000 FollowerInnen. Welchen Einfluss hat deine Reichweite in den sozialen Medien auf den Erfolg deiner Workshops?
Ja, das ist interessant. Ich habe viele internationale FollowerInnen, also viele englischsprachige, sehr viele auch aus Südamerika, interessanterweise. Und ich biete meine Workshops auf Deutsch an. Das heißt, ein Teil der Interessentinnen fällt weg, weil die halt gar nicht zu meinen Workshops kommen können. Aber ich brauche mein Instagram tatsächlich, um auch auf meine Workshops aufmerksam zu machen. Und ich bekomme dadurch interessierte Teilnehmerinnen. Also das ist tatsächlich ganz wichtig und auch da müsste ich eigentlich viel, viel aktiver sein. Ich war eine Zeit lang relativ aktiv, aber das ist auch immer mit viel Arbeit verbunden. Und es gibt ja auch noch das echte Leben und ich habe das ein bisschen vernachlässigt tatsächlich. Aber es funktioniert. Ja, das funktioniert bei mir tatsächlich.
Ja, also das deckt sich halt auch total mit meinen Erfahrungen. Wenn ich für den Podcast auf Instagram keine Werbung mache, sehe ich das einfach an den Zahlen der Downloads. So, das hat mich ehrlich gesagt, ich habe das letztes Jahr mal ausprobiert und es hat mich sehr überrascht, weil ich hätte total gerne gehabt, dass rauskommt, dass Instagram überhaupt keine Relevanz hat. Und da musste ich mir aber eingestehen, dass es halt doch einen Unterschied macht.
Ja, ich kriege das bei vielen Kolleginnen mit, dass so eine Müdigkeit eingetreten ist bei Instagram. Dieser Zwang, ständig immer was posten zu müssen. Klar, also ich gucke mir natürlich auch sehr gerne an, was meine Kolleginnen alles Neues posten oder den Accounts, denen ich folge. Finde ich natürlich spannend. Aber es ist viel Arbeit einfach.
Ja, total. Benutzt du noch andere Marketingkanäle neben Instagram, um auf deine Workshops aufmerksam zu machen?
Ich habe einen kleinen Newsletter, der sich tatsächlich nur mit meinen botanischen Sachen beschäftigt. Ja, da habe ich auch einige Abonnentinnen. Aber auch da ist es natürlich, ich sollte mein Newsletter häufiger rausschicken. Aber auch dadurch bekomme ich mit, dass, wenn ich über meine Workshops informiere, dass dadurch auch Workshops gebucht werden. Also das ist total wichtig. Macht auch Spaß, ist schön und ich habe dadurch auch ein bisschen engeren Kontakt zu meinen Workshop-Teilnehmerinnen durch den Newsletter. Und es sind tatsächlich zwei verschiedene Bereiche. Also es gibt viele Workshop-Teilnehmerinnen oder Interessentinnen, die gar nicht auf Instagram sind. Mhm. Also es überschneidet sich nicht unbedingt, dieser Kreis.
Mhm. Ah, das ist interessant. Mhm. Aber vielleicht mal hier so als kurze Randnotiz zwischendrin. Für alle, die jetzt zuhören und sich für schöne, farbige Buntstiftzeichnungen interessieren, dann kann ich euch den Newsletter von Elke nur empfehlen. Der ist ganz großartig.
Ja, danke.
Vielleicht fragen sich jetzt einige, Elke sagt so, ich sollte mehr schreiben. Wie oft schreibst du denn?
Phasenweise habe ich vielleicht alle 2 Monate Newsletter geschrieben oder alle 3 Monate. Jetzt liegt mein letzter Newsletter doch ein paar Monate zurück. Ein bisschen länger, ja. Das Ziel ist, monatlich zu schreiben, aber das schaffe ich meistens auch nicht.
Das ist ja vielleicht auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn natürlich, vielleicht steht jetzt auch die Frage im Raum bei einigen, die zuhören, wie macht Elke denn das, dass sie so 2 verschiedene Angebote sozusagen gleichzeitig jongliert. Also du gibst Workshops und du arbeitest im Bereich Illustration für den Bildungsbereich. Wie grenzt du denn diese Angebote ab voneinander, dass da keine Verwirrung entsteht? Und wie machst du das, dass du das parallel wuppst?
Ich trenne das in meinem Arbeitsbereich ganz klar oder ich organisiere das einfach getrennt voneinander. Ich habe dann Zeiten, wo ich dann nur meine Workshops vorbereite, wo ich mir vielleicht neue Aufgaben überlege. Und zu anderen Zeiten, die sind halt reserviert für meine Auftragsarbeiten. Also je nachdem, was gerade konkret ansteht. Also Instagram ist nur für meine botanischen Sachen reserviert, weil ich gemerkt habe, dort die verschiedenen Bereiche zu vermischen, das funktioniert nicht. Also da springen die Leute ab einfach. Also die Followerinnen erwarten meine botanischen Sachen. auf meiner Webseite habe ich beides getrennt jetzt aufgenommen, möglichst klar voneinander getrennt. Also für mich persönlich gehört beides zusammen, weil es ganz viel um Zeichnen und Visualisieren geht. Ich habe aber gemerkt, dass meine Kundinnen das manchmal nicht verstehen, dass ich beides anbiete. Und deshalb biete ich zwei verschiedene Bereiche an. Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich zwei verschiedene Webseiten gehabt habe. Eine Webseite für meine botanischen Sachen, eine Webseite für meine Auftragsillustrationen. Das hat auch nicht richtig funktioniert. Vor allen Dingen für mich selber auch nicht, weil ich dann viel zu viel neu immer bestücken musste. Und ich hatte zwei Visitenkarten. Ich musste wie auch als zwei getrennte Personen auftreten. Und das war viel zu aufwendig. Also auch die Kosten, zwei Webseiten zu hosten oder zu betreuen, viel zu aufwendig. Und ich bin ja eine Person, ich biete halt nur verschiedene Sachen an. Und also für mich persönlich gehört das zusammen. Deshalb habe ich jetzt eine Webseite mit möglichst klar getrennten Bereichen, wo ich aber meine Kundinnen anders anspreche. Also im Auftragsbereich sieze ich zum Beispiel, im Workshop-Bereich duze ich, was auch ein bisschen kurios ist, aber das ist einfach so. Und ich glaube, das funktioniert, glaube ich.
Ja, das ist ja so eine ganz typische Frage. Wie trenne ich meine verschiedenen kreativen Identitäten oder meine verschiedenen Standbeine so, dass meine KundInnen nicht verwirrt sind? Und vielleicht für alle, die zuhören und mal ein gutes Beispiel sehen, wie man das gut auf einer Webseite löst, die lade ich hiermit herzlich ein, mal auf Elks Seite zu gucken, weil die löst das ganz, ganz toll. Ganz klar, und da entsteht einfach nur Klarheit und überhaupt keine Verwirrung. Ich glaube, es ist für alle total verständlich. Ah, hier bekomme ich das, hier bekomme ich das.
Nee, es war ein langer Prozess. Also das war jetzt auch nicht, dass ich sofort wusste, wie ich das anbieten kann, sondern das hat eine Weile gedauert, um das alles klar zu trennen und alles rauszuschmeißen, was nicht dazu gehört.
Ja, das sieht so einfach aus jetzt am Ende, aber das ist eine ganz schöne Aufgabe, auch so, ich glaube auch eine emotionale Aufgabe, das für sich so auseinander zu klamüsern. Ich glaube, so ein klares Angebot zu schnüren bedeutet halt ganz oft auch, dass man bestimmte Dinge raussortieren muss. Oder nicht so präsent zeigt, wie man es vielleicht gerne hätte. Nicht alles gleichwertig wichtig zeigt. Und das ist ganz oft emotional herausfordernd für kreative Menschen.
Mhm, total, genau. Kann ich nur bestätigen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einige interessiert, weil das so ein Markt ist, über den wir hier im Portfolio-Podcast noch nicht so oft gesprochen haben. Für welche Art von AuftraggeberInnen arbeitest du denn im Bildungsbereich? Was sind das für Unternehmen?
Das sind hauptsächlich Agenturen, für die ich arbeite. Also ich arbeite selten direkt für Kunden oder Kundinnen. Ich arbeite oft mit Artdirektorinnen zusammen, was ich sehr schön finde. Das ist ein sehr schöner Prozess. Das sind Eventagenturen, Ausstellungsdesignagenturen, Multimediaagenturen, Digitalagenturen. Ab und zu treten Organisationen an mich ran, ein bisschen größere, die dann tatsächlich direkt mich mit Illustrationen beauftragen. Aber meistens arbeite ich mit Agenturen zusammen. Früher waren auch noch ein paar Verlage mit dabei, aber das mache ich, also Schulbuchverlage zum Beispiel, das mache ich jetzt so gut wie gar nicht mehr.
Und wie machst du Akquise? Wie hast du dich auf diesem Markt positioniert und auch etabliert?
Ja, das hat sich auch ein bisschen verändert. Also noch vor 10 Jahren habe ich PDFs verschickt mit meinem Portfolio, also einfach Kaltakquise gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Dadurch sind oft Aufträge entstanden oder tatsächlich auch über meine Webseite, dass ich da Anfragen bekommen habe, die manchmal nicht gepasst haben, manchmal gepasst haben. Ich habe auch viele alte Kundinnen, was ich sehr schön finde, wo es eine sehr lange Zusammenarbeit gibt und die immer ab und zu noch mit neuen Aufträgen kommen.
Wie pflegst du denn deine BestandskundInnen? Also wie sorgst du dafür, dass die Beziehung aufrechterhalten wird?
Ab und zu schicke ich Weihnachtskarten. Ab und zu schicke ich mal eine Mail, dass ich eine neue Webseite habe oder dass ich einfach nachfrage, dass ich jetzt Kapazitäten frei hätte und ob es Interesse gibt an einer Zusammenarbeit. Aber das unregelmäßig eher. Das funktioniert manchmal auch gut übrigens. Ich bekam auch schon mal die Rückmeldung. Es ist gut, dass ich mich gemeldet habe, weil gerade ist ein Projekt da und ja, jetzt denken Sie an mich und jetzt können Sie mich damit beauftragen.
Ja,
Das ist, glaube ich, sehr oft so. Es ist auch so ein bisschen so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auch eine Portion Glück, dass man dann einfach dann aufploppt, wenn was da ist. Aber das, was wir da sozusagen tun können, ist, uns einfach regelmäßig zu melden.
Noch als Ergänzung, weil ich meinte, dass ich früher so diese Akquise betrieben habe mit den PDF-Portfolios. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Das funktioniert nicht mehr so gut, stelle ich fest. Die Resonanz ist sehr vage darauf und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sich einfach der Arbeitsmarkt für Illustrationen einfach stark verändert hat. Also ich merke da so einen Einbruch seit 2020 auf jeden Fall, als es durch die Pandemie einfach so einen ganz starken Einbruch gab und auch davor hat es schon langsam angefangen.
Und was glaubst du, was ist jetzt das richtige Mittel, um sich vorzustellen, wenn man den Kontakt noch nicht hat?
Also ich versuche es noch weiter mit PDF-Portfolios und ich würde wahrscheinlich fokussierter vorgehen. Also das wäre mein nächster Plan. Also dass ich ganz konkret für bestimmte Arbeitsbereiche Kundinnen und Kunden anspreche. Aber tatsächlich per E-Mail noch Kontakt aufnehmen.
Ja.
Und dann vielleicht kein PDF-Portfolio schicken, sondern vielleicht nur einen Link in der Mail zur Webseite oder zu einem bestimmten Bereich auf der Webseite, wo nochmal ein paar Beispielillustrationen zusammengefasst sind.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade so in Bereichen, die nicht so super traditionell sind wie die Verlagswelt, in der Verlagswelt wird einfach, glaube ich, die nächsten 10 Jahre noch alles so bleiben, wie das vor 20 Jahren schon war, so von der Art und Weise, wie Sachen gehandelt werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Businessbereich es sinnvoller ist, nicht einfach nur zu sagen, hier ist meine Referenzliste, meine Werke, die ich gemacht habe, sondern wirklich klarer ein Angebot auszusprechen. Und ich finde, dass du das auf deiner Webseite ja ganz charmant löst. Du zeigst ja deine Arbeiten, aber formulierst damit ein ganz klares Angebot und erklärst auch, was deine Arbeit leistet. Das ist das Next Level. So, das ist einfach, das kann einfach mehr als eine reine Referenzmappe in einem PDF-Portfolio.
Ja, vielen Dank. Ja, darüber habe ich halt sehr lange nachgedacht. Wie kann ich mein Angebot präsentieren, ohne dass es zu wild aussieht? Also auch da hat sich einfach so viel geändert. Noch vor 5 Jahre war das üblich, diese Thumbnail-Galerien zu haben auf seiner Webseite, um das Portfolio zu präsentieren. Also im Editorial-Bereich oder auch in meinem Bereich für Educational Illustration zum Beispiel. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Und die Kunden und Kundinnen können damit einfach nicht mehr so viel anfangen. Da habe ich halt drüber nachgedacht, wie kann ich meine unterschiedlichen oder meine Bandbreite an Illustrationen zeigen, ohne dass es zu wild aussieht oder zu eklektisch aussieht, dass es irgendwie einen Zusammenhalt hat.
Ja, ich finde, du hast das sehr schön gelöst. Und ich glaube auch, dass es einfach sehr wichtig ist zu gucken, wem schickt man da gerade ein Angebot und welche Form ist hier gerade angemessen. Wie gesagt, in der Verlagswelt ist es, glaube ich, immer noch total in Ordnung, einfach eine Referenzsammlung zu schicken als PDF-Portfolio. Und wenn man da irgendwie anfangen würde, denen erklären zu wollen, was Buchillustration alles noch kann, die wären wahrscheinlich total, also die wären total überrascht. Was ist das denn? Ja. Nochmal so zusammengefasst, wie unterscheiden sich denn deine zwei Standbeine, Workshops und Bildungsbereich? Also du hast ja vom Prinzip jedes Mal einen sehr unterschiedlichen Hut auf. Einmal so einen Zylinder und einmal so, weiß ich nicht, einen ausladenden Sonnenhut. Wie gehst du damit um, dass du da so unterschiedliche Rollen einnimmst? Das ist eine schwere Frage.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin tatsächlich da ein bisschen zwei Personen. Es geht beim Workshop geben ganz viel ums Zuhören und ums Feedback geben. Und da bin ich einfach Dozentin oder Lehrerin. Also da vermittle ich was. Bei den Auftragsarbeiten oder bei den ganzen Illustrationen höre ich selber natürlich auch zu, erzähle aber gar nicht so viel, sondern ich setze einfach um. Ich arbeite dann für mich ich glaube, das ist der Unterschied, dass bei den Workshops bin ich mit einer Gruppe von Leuten zusammen, mit denen ich ständig im Austausch bin. Bei den Illustrationen arbeite ich einfach für mich selber. Es sind tatsächlich zwei getrennte Bereiche. Ich behandle die ja auch unterschiedlich.
Ja, also bei mir ist das auch so. Ich habe irgendwann für mich auch so gemerkt, mir hilft es zum Beispiel total, das klingt jetzt total albern. Aber wenn ich zu einem Designtermin gehe, ziehe ich andere Sachen an, als wenn ich auf die Buchmesse fahre. Mhm. Ah, ja. Nicht immer, aber in bestimmten Situationen wähle ich schon sehr bewusst dann auch einen wirklich anderen Hut aus, um mich auch so ein bisschen anders zu fühlen, weil ich da auch einfach eine andere Aufgabe übernehme und eine andere Rolle einnehme. Und gerade so in großen Designprojekten, da geht es ja auch ganz viel um Prozessbegleitung und Beratung. Und da hilft mir das zum Beispiel, wenn ich dann einfach ein anderes Outfit anhabe, um mir auch mehr Raum zu nehmen. Mhm. Um dann auch mal mutig, kritisch zu fragen. So. Und das, wie gesagt, klingt so banal, aber ich finde das sehr hilfreich. Und das, was du beschreibst, ich glaube, es ist ja für viele Kreative so, dass wenn man verschiedene Standbeine hat, ist es so ein bisschen es fühlt sich manchmal so ein bisschen schizophren an, weil man einfach schon auch sehr unterschiedlich auftritt. Aber man ist ja trotzdem die gleiche Person. Man nutzt einfach nur andere Stärken und eine andere Expertise in diesem Bereich.
Ja, finde ich ganz spannend, dass du das so schilderst. Genau, also so ganz extrem mache ich es nicht. Also ich ziehe keine anderen Klamotten an, aber ich habe tatsächlich unterschiedliche Rollen, die ich dann nicht spiele, aber die ich dann umsetze oder so. Ja, total interessant. Ja, ich habe das noch gar nicht so richtig durchdacht, aber ich verhalte mich dann tatsächlich ein bisschen anders. Ja, oder meine eine Seite kommt dann mehr zum Ausdruck als die andere Seite.
Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig. Es geht gar nicht darum, sich zu verstellen, sondern es ist einfach nur, wir haben alle so unglaublich viele verschiedene Facetten und verschiedene Stärken. Und es geht dann, glaube ich, einfach nur darum, bestimmte Stärken mehr in den Vordergrund zu bringen und die dann auch für sich selbst zu nutzen in der Situation. Mhm. Ja, voll gut. So als Abschlussfrage, was war denn für deinen Erfolg wichtigstes Learning in den letzten Jahren?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es gibt mehrere Punkte dabei. Ich glaube, ich habe angefangen, mich viel stärker zu fokussieren. Also ich finde ja viele Sachen spannend. Sehr viele Sachen interessieren mich. Und es ist dann doch wichtig, sich auf wenige Bereiche zu konzentrieren und die ein bisschen auszuarbeiten. Das ist auch so ein Prozess gewesen, die Konzentration auf die botanischen Workshops, weil die eigentlich sehr gut ankommen, weil das sehr gut funktioniert, auch zukünftig gut funktionieren wird. Und den Bereich Educational Illustration, der macht mir halt auch sehr viel Spaß und ich möchte auf beides nicht verzichten. Aber andere Sachen, die mich interessiert haben, die habe ich einfach reduziert. So. Mhm. Was auch ganz, ganz wichtig war, was ich gemerkt habe, ist das Netzwerken. Also wie ungeheuer wichtig das war, mit Kolleginnen und Kollegen so in kleinen Gruppen miteinander zu sprechen, Feedback zu geben, Feedback zu bekommen auch und Fragen stellen zu können, was das Business angeht. Ja, ich glaube, das waren so die beiden. Ach so, und Weiterbildung natürlich. Das habe ich, mache ich schon länger. Also immer neugierig bleiben und tatsächlich immer Neues lernen. Also ein bisschen aktuell bleiben, was die eigene Branche angeht und immer ein bisschen über den Tellerrand gucken. Also das sind so Sachen, die für mich sehr wichtig sind für die beruflichen Sachen.
Ja, Fokus, Austausch, Lernen. Voll gut. Ich würde dich total gerne dazu noch mal eine sozusagen Folgefrage fragen, weil ich weiß, dass das einerseits für viele Kreative, glaube ich, sehr, sehr schwer ist, sich zu fokussieren und du hast das ja auch selbst so berichtet, dass es ja für dich auch nicht leicht war. Und gleichzeitig ich da auch ganz oft so missverstanden werde hier im Portfolio-Podcast, weil ich ja sage, okay, es geht halt darum, erstmal zu schauen, was interessiert mich denn eigentlich alles und dem erstmal so auch einen Raum zu geben und dann habe auch pragmatisch, auch mit so einer wirtschaftlichen Brille, auch pragmatische Entscheidungen zu treffen. Und nur weil ich wirtschaftlich jetzt die zwei Sachen in den Vordergrund stelle, heißt das ja nicht, dass die anderen Sachen gehen müssen. Die brauchen halt einfach nur vielleicht einen anderen Raum oder auch manchmal einfach nur einen Parkplatz, damit sie nicht verloren gehen und erstmal einfach nur so mitlaufen dürfen. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, was dir geholfen hat, dich zu fokussieren?
Ja, also ich habe ja deine Portfolio-Akademie mitgemacht, wenn ich das hier so sagen darf. Und da gab es einige hilfreiche Punkte, die mir dabei geholfen haben. Einmal war es das, dass es einfach eine Entscheidung ist. Also ich kann vorher nicht wissen, wird das Erfolg bringen oder nicht, meine Entscheidung, mich zu reduzieren auf zwei Bereiche. Ich habe jetzt einfach diese Entscheidung getroffen mit zwei Bereichen, bei denen ich weiß, dass es bisher finanziell immer ganz gut gelaufen ist. Und dass die anderen Bereiche im Hintergrund einfach da sein können, vielleicht gibt es später in ein paar Jahren die Möglichkeit, mich mehr damit zu beschäftigen. Und was ich auch gut fand, war, dass ich im Hintergrund trotzdem Akquise machen kann. Also ich kann zum Beispiel auf meiner Webseite ganz klar zwei Bereiche zeigen. Ich muss aber nicht alles zeigen, was ich anbieten kann, sondern ich kann vielleicht spezielle kleine Portfolios versenden an ganz spezielle Kundinnen, die etwas anbieten, was ich gar nicht auf meiner Webseite habe. Also das hat mir total geholfen. Mhm. Und auch das Wissen, dass ich, um professionell zu sein, mein ganzes Wesen muss ich nicht zeigen und präsentieren auf meiner Webseite, sondern das kann ich für mich pflegen sozusagen. Ja. Also ich bin ja trotzdem eine professionelle Illustratorin, auch wenn ich jetzt nicht auf meiner Webseite zeige, dass ich Musterdesign auch anbieten kann, zum Beispiel.
Ja, voll gute Tipps. Und ja, ist ja auch ganz oft so eine Frage, also ich glaube, es ist einerseits so eine Identitätsfrage, aber auch so ein bisschen eine Ego-Frage, dass man sich sozusagen so in sich selbst so viel Sicherheit hat, dass man sagt, ja, ich bin eine professionelle Illustratorin, selbst wenn ich diese Sachen hier, die ich auch genauso gut kann, nicht zeige. Ich muss mich nicht beweisen, sondern ich darf sagen, ich kann das und ich bin professionell.
Ja, genau. Also das habe ich verstanden und funktioniert jetzt viel besser. Genau.
Wie schön, das freut mich total. Ach, wie schön. Sehr gut. So als allerletzte Frage würde ich dich einfach total gern fragen. Gibt es im Moment so Trends, die du wahrnimmst in der Kreativbranche oder auf deinen Märkten, auf denen du arbeitest?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es im Moment also eine unglaublich große Vielzahl an unterschiedlichen Stilen nebeneinander gibt, die aber nur für bestimmte Bereiche eingesetzt werden. Mhm. Also Illustrationen, die in so Magazinen wie Monocle funktionieren, die würde man nicht in der Flow finden, zum Beispiel. Computerspiele, Ästhetik würde man nicht im Zeitmagazin finden oder so. Es gibt aber eine ungeheure Vielfalt an verschiedenen Stilen. Ich habe so den Eindruck, dass das früher, also 80er, 90er Jahre, wo ich angefangen habe, mich für Illustrationen zu interessieren, dass das noch nicht so breit war. Also hat natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun, dass man Zugang hat zu internationalen Illustratorinnen und Illustratoren, zu Medien und Publikationen. Gleichzeitig funktioniert aber, also man kann trotzdem nicht alles verwenden. Also Illustrationen, die in den 80ern oder Illustratoren, die dort populär waren, würde man heute nicht verwenden können. Also da gibt's so ganz, ganz feine Nuancen und Unterschiede, wo man sieht, es ist irgendwas aktuell oder nicht aktuell. Es gibt gewisse Themen, die sehr präsent sind. Also Diversität ist ein Thema. Ohne das geht es nicht mehr. Das ist sehr präsentes Thema. Und natürlich so bestimmte Techniken, also digitale Illustrationen, also das Procreate und Fresco verwendet wird für Illustrationen. Das sieht man meistens an den Illustrationen. Das ist so ein bestimmter Style, der auch sehr populär ist. Finde ich auch klasse. Genau, das, was mir auffällt.
Ja, und interessant, das hat jetzt, nachdem ich dir so zugehört habe, habe ich so gedacht, ja, das stimmt. Es gibt so viel mehr Stile auch, die so in sind, gleichzeitig parallel. Das war vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, nicht so. Und gleichzeitig ist es einfach alles kurzlebiger geworden. Die Trends wechseln auch sehr schnell. Und um mal den Kreis zu schließen, Elke, wie ist denn diese Stilfrage bei den botanischen Illustrationen? Gibt es da überhaupt die Stilfrage?
Ach so, das ist das Schöne daran. Da empfinde ich, dass ich mich da nicht nach Trends richten muss. Also da kann ich tatsächlich so zeichnen, wie ich zeichnen möchte. Das ist auch sehr entspannend. Das finde ich deshalb relativ schön als Ausgleich zu meinen Auftragsillustrationen. Da geht es tatsächlich ums Zeichnen. Und die Illustrationen sind tatsächlich eher zeitlos, würde ich sagen.
Das heißt, es geht um die Freude am Machen.
Absolut, genau. Es geht um den Zeichenprozess. Ja, um das Beobachten, ums Dokumentieren und um das Zeichnen an sich.
Hm. Oh, wie schön. Das ist doch mal gut. Das ist, glaube ich, total gut, sowas auch so im kreativen Leben, sich so einen Ort zu schaffen, wo auch nur das da sein darf und nicht immer alles eine Aufgabe haben muss. Hm. Voll schön. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Elke, dass du heute hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
So, das war das Interview mit Elke Hanisch. Wie geht's dir denn jetzt damit? Berichte gern mal. Und hier noch eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Wenn du dich auch positionieren willst und dir dabei Unterstützung wünschst, dann schau dir gern mal mein 14-wöchiges Live-Gruppenprogramm an, die Portfolio-Akademie. Dort machst du nämlich genau das. Du positionierst dich und machst Akquise. Aber nicht alleine, sondern zusammen mit gleichgesinnten und ganz großartigen Kreativen und mit meiner Unterstützung. Die nächste Portfolio-Akademie startet am 3. März 2026 und du kannst dich jetzt schon unverbindlich auf eine Warteliste eintragen. Und ja, das geht kostenlos und ja, es lohnt sich, auf der Warteliste auch zu stehen, weil die letzten Male waren die 30 verfügbaren Plätze innerhalb weniger Tage vergeben. Mehr Infos dazu findest du unter www.diegutemappe.de/PA, P wie Portfolio und A wie Akademie. Und damit wünsche ich dir für heute alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.